Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX-Podcast und heute mit einem ganz besonderen Menschen und echt richtig guten Buddy von mir. Viele von euch werden ihn schon kennen. Und zwar ist es der liebe Basti Barami. Hi Basti, was geht ab bei dir?
Hi Markus, mein Lieber. Danke, dass ich dabei sein darf, Mann.
Noch ein kurzes Intro zu dir, ja, weil das liest sich einfach zu geil. Mit seinem Blog Office Flucht unterstützt Basti Menschen auf ihrem Weg zur eigenen ortsunabhängigen Selbstständigkeit. Er betreibt sein eigenes E-Commerce-Business, ist Coach, Speaker und reist leidenschaftlich gern und viel um die Welt. Außerdem hat er zweimal die Uni geschmissen, sich als Hotelfachmann 60-Stunden-Woche um die Ohren geschlagen, ich glaube sogar in Düsseldorf, bis ihm dann schließlich die Krawatte geplatzt ist. Ja. Basti, was geht ab?
Ja, das ist das Ganze in der Short-Version. Wie du schon sagst, zweimal die Uni geschmissen, Hotelfach studiert und nicht so wirklich den praktischsten oder den vielversprechendsten Background, um jetzt irgendwie digitaler Nomade zu werden. Denn zu Beginn denkt man ja halt, wenn man in diese Szene startet und all diese Blogs von anderen Leuten liest, die dort sind, wo man hin möchte, dass man halt wegen des Wortes digitaler Nomade auch irgendwie einen digitalen Background braucht. Ne? Und dann habe ich halt ganz, ganz viel gelesen über verschiedenste Businessmodelle, habe bei Udemy und so haufenweise Kurse gekauft zu allerlei verschiedenen Dingen, irgendwie so knapp 30 Kurse oder so, bis ich dann eben jetzt mit Amazon gestartet habe damals, das ist jetzt schon etwa 3 Jahre her und mache jetzt neue Sachen und habe jetzt auch den Blog momentan in Arbeit, dass der Mitte Mai komplett gelauncht ist und das Ding wird optisch auf jeden Fall alles wegfegen, so viel kann ich schon mal sagen.
Ja, ich habe schon erste Designs oder Mockups gesehen. Das ist der Wahnsinn. Also wer dich ein bisschen näher kennt, weiß, dass du echt auch so einen Hang zum Perfektionismus hast wie ich. Und garantiert natürlich dann immer echt so High-Level und wirklich State-of-the-Art Designs und Ideen und neue Konzepte. Und deshalb bist du ja auch auf dem Podcast hier. Viele kennen dich wahrscheinlich noch. Du warst einer der Ersten, der wirklich Amazon FBA nach Deutschland gebracht hat und das ist echt einen richtig geilen Job da gemacht hast, den Leuten das super erklärt hast, wie man auch ohne digitalen Online-Background sich in dieses Thema reinfuchsen kann und da echt gute Profits mitnehmen kann. Und letztendlich hat es dir auch geholfen, dann ortsunabhängig zu sein. Du bist jetzt aber nicht mehr im Amazon FBA-Business am Start, ne?
Genau, richtig. Also es war für mich einfach als kompletter Newbie so zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten das perfekte Vehikel, weil ich sag mal so, Handel ist einfach. Handel kann jeder. Du kaufst was günstig, verkaufst es für mehr. Natürlich hängt da ein bisschen was im Hintergrund so an Amazon dran. Ne? Man muss natürlich sich auch mit der Plattform auseinandersetzen und kann natürlich immer nachoptimieren, sich mehr mit Marketing, auch externem Marketing und dergleichen auseinandersetzen. Aber was mich gestört hat mit der Zeit und die ganze Bewegung geht natürlich auch mehr und mehr in Bereiche von Mindfulness und so einem holistischen Lifestyle eben. Ne? Und das Ding ist halt, man hat eben zum Glücklichsein natürlich nicht nur so diese eine Säule des Einkommens. Und für mich war das einfach mit der Zeit, dieses klassische Private Labeling, einfach, also stumpf gesagt, quasi etwas auf Alibaba zu bestellen, Logo drauf klatschen und nach mir die Sinnflut. Natürlich kann man auch geile Produkte machen, aber mir persönlich war es irgendwann mit der Zeit so einfach zu sinnbefreit. Ich arbeite zwar gerade auch noch an einer neuen Brand, die in einem ganz anderen Bereich ist und denke, dass FBA nach wie vor ein super geiles Businessmodell ist und das kann man eben auch nach wie vor gut auch als Distributionsweg nutzen, aber ich habe halt mittlerweile viele Leute kennengelernt, die halt wirklich so zum Beispiel über Kickstarter gefundete eigene Passionsprojekte eben so aufziehen und dann eben auch so wirklich zu 100% hinter ihren Produkten stehen und das eben auch leben, ne? Und dann sind natürlich so Modelle wie FBA einfach ein super Ding, um das Ganze irgendwie auf die Straße zu bringen. Aber für den Moment ist FBA für mich einfach etwas, das ich mir so ein bisschen madig gemacht habe, einfach weil ich seit 3 Jahren halt wirklich jeden Tag darüber gesprochen habe, Coachings gegeben habe, E-Mails geschrieben habe. Ne? Deshalb, ich bin halt ein relativ impulsiver Mensch und ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Das ist irgendwie wie so ein Core-Value so dieser ganzen Community, ne? Dass wir halt immer auf der Suche sind nach neuen, coolen Sachen oder auch vielleicht unfreiwillig halt einfach durch dieses Setting des vielen Reisens auch immer mit spannenden Persönlichkeiten in Verbindung kommen, die uns dann, mit denen wir vielleicht einfach nur bei einem Abendessen sitzen und die erzählen dir irgendwas, was du vorher noch nicht gehört hast und das lenkt dein Leben komplett in eine andere Richtung. Ne?
Ja, total.
Und da eben irgendwie empfänglich für zu bleiben, finde ich super wichtig, weil man sonst ja genau diesen Ansatz fährt, wie es früher halt so eine Ausbildung war. Ne? Denk ganz genau darüber nach, was du für eine Ausbildung machst, weil das musst du dann irgendwie für den Rest deines Lebens machen. Und das ist ja genau das, wovon wir weg wollen.
Mhm. Absolut. Und das Spannende ist, total viele gehen ja den Weg so, dass man erstmal das macht, worin man gut ist, was vielleicht nicht unbedingt direkt so den Mega-Lebenssinn erfüllt, aber erstmal hilft, um zu starten. Vielleicht irgendwelche Affiliate-Seiten aufbaut oder Landing-Pages oder auf Keyword-Domain irgendwelche Amazon-Traffic dann umleitet oder so. Ja. Und ich finde das auf jeden Fall fair enough. Das ist super geil, um Momentum aufzubauen, um sich selber vielleicht erstmal fanden zu können. Und dann kommen aber total viele an den Punkt so irgendwie, ja, da geht noch mehr oder ich will nicht mein ganzes Leben irgendwas machen, was für mich selber keinen Sinn ergibt.
Ja, ich denke, die meisten Leute warten auch zu lange. Die sagen halt alle, dass sie diesen oder jenen Lifestyle haben wollen, aber warten dann halt, weil es auch so oft so propagiert wird, ne? Finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf. Ja. Aber es eignet sich eben nicht jede Leidenschaft dazu. Und du kannst ja auch gerade aufgrund dessen, was ich eben erwähnt habe, dass du eben auch so offen bleiben musst für Impulse, vorher gar nicht wissen, was für Leidenschaften du entwickelst, ne? Deshalb, ihr schlagt ja jetzt auch mit der DNX eine ganz andere Richtung ein, als es jetzt vor 2 Jahren beispielsweise noch der Fall war, ne? Und deshalb, dass man sein eigenes Business so ein bisschen als Spiegel der persönlichen Reise aufzieht, finde ich einfach einen wunderschönen Ansatz.
Ja, absolut. Ich weiß noch, wie mich das verrückt gemacht hat. Sind dann auch immer an diese Fragen gekommen, ganz am Anfang, so, was ist deine Passion und du musst nie wieder arbeiten, so, wenn du einen Job machst, den du liebst. Und dann hat Feli mich auch ganz schön gechallenged und so sagt sie, so, was ist denn deine Leidenschaft? Warum bist du gut? Was ist deine Leidenschaft? Was ist denn jetzt deine Leidenschaft, Markus? Ich weiß nicht, Fitnessstudio, Kampfsport, Sport und dann, aber irgendwie war das alles, ich konnte das dann nicht verbinden, diese Komponenten, wie man dann, das lag zu weit weg, ja. Wie ich damit Geld machen kann. Und deshalb sage ich lieber so, quick and dirty starten, ja. wo du die ersten Einnahmen generieren kannst, vielleicht auch als Freelancer oder als VA, wo du einen riesen Einblick kriegst, was überhaupt alles möglich ist, um dann, also sich nicht völlig zu stressen, so dass man direkt mit der geilsten Idee ever starten
Richtig.
Muss.
Richtig, dass man einfach ins Tun kommt, weil das Ding ist ja, zu Beginn kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass SEO jetzt mega Bock macht oder sowas, aber grundsätzlich bei fast allem fängt es ja auch erst Spaß zu machen, wenn es ins Rollen kommt.
Ja. Absolut. Wenn du so das erste Feedback kriegst oder ja, sei es monetär, in welcher Form auch belohnt wirst oder E-Mails bekommst oder Likes oder Shares, Geld ist ja auch nur Energie und Geld kann ja auch ein guter Treiber sein. Und darum ist, glaube ich, auch wichtig, ziemlich schnell so das erste Geld zu verdienen und dann nebenbei vielleicht sein Business aufzubauen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Wie bist du jetzt auf die neue Idee gekommen?
Also, wenn man jetzt, also es geht um das Thema Airbnb. Jetzt ist Airbnb für die meisten, die deinen Podcast hören, nicht zwingend was Neues und wir nutzen das Ganze regelmäßig, aber eher auf Gästeseite, dadurch, dass wir halt viel reisen und dann halt ständig eben auch nach Unterkünften suchen müssen. Und das hat uns mit der Zeit einfach so ein bisschen genervt, weil es halt schon irgendwie ein relativ zeitintensives Unterfangen ist und es einfach keinen Spaß macht, permanent wieder in total teilweise charakterlosen oder einfach suboptimalen Airbnbs dann eben unterzukommen. Und die meisten Leute, die halt jetzt länger reisen, und da kennst du ja auch jede Menge von, die haben dann früher oder später schon irgendwie so das Gefühl oder das Bedürfnis, wieder ein Stück weit irgendwie eine Homebase zu haben. Ne? Bei euch war das jetzt eben Brasilien für eine lange Zeit oder jetzt seid ihr lange auf Kopangan. Und das Ding ist halt, wir leben mehr und mehr diesen Gedanken von Multilokalität, ne? Dass wir so unsere paar Lieblingsorte haben. Bei mir ist es dann zum Beispiel Chiang Mai und Medellin in Kolumbien und Bali eben auch. Und ich denke, dass man eben auch nur vernünftig produktiv arbeiten kann, weil man nicht permanent immer wieder in einem neuen Setting ist, weil ich mag das zum Beispiel, dass wenn ich in Chiang Mai bin oder hier auf Bali, ich kenne mich halt aus. Ich weiß, wo ist mein Gym, wo arbeite ich gerne, wo ist das Internet auch vernünftig, dass ich nicht halt immer so strugglen muss, um jetzt für ein Podcast-Interview, wie in diesem Fall, jetzt halt zu schauen, fuck, wo gehe ich denn jetzt hin, sodass die Verbindung auch irgendwie stabil ist oder wo habe ich nicht so viele Nebengeräusche aus einem Café oder dergleichen. Ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, es gibt viele, die Airbnb nutzen auf Gästeseite und es gibt aber auch mittlerweile relativ viele Leute, das sieht man ja anhand dessen, wenn man einfach auf Airbnb schaut, in jeder Stadt oder in jedem Land mittlerweile gefühlt. Es gibt genügend Listings, aber das Ding ist, die meisten Leute betrachten es halt als kleinen passiven Income-Stream. Ja, wenn die Bude leer steht, dann packe ich sie halt irgendwie ein bisschen laienhaft auf Airbnb und die meisten machen es halt nur zu Hause, wenn sie selber nicht da sind. Und dann dachte ich mir, warum drehe ich diesen Spieß nicht um? Werde selber zum Host, aber international gesehen, sodass ich mir quasi meine verschiedenen Homebases an meinen Lieblingsorten aufbaue und diese eben Gewinn bringt, dadurch, dass ich das natürlich mit ein bisschen Struktur mache. Ich richte das eben wirklich schön ein, sodass es mir eben auch gefällt, dass ich mich eben auch heimisch fühle. Ne? Und da gibt es natürlich ein paar Aspekte, auf die wir später noch zu sprechen kommen können, die das Ganze dann bei Airbnb auch sehr, sehr schnell sehr gut ranken lassen und ich quasi, während ich nicht da bin, mir einen zu großen Teilen passives Einkommen eben aufbaue und das eben durch verschiedene Wohnungen weltweit.
Ja, mega spannend. Wie richtest du denn zum Beispiel ein? Dass, wer sind erstmal so deine, wer ist deine Zielgruppe und was, wie machst du es denen dann möglichst heimisch?
Also zum einen ist schon mal gut, dass du Zielgruppe erwähnst, denn die meisten Leute haben dann halt einfach eine Wohnung und uns packen die halt auf Airbnb, ohne sich bewusst zu werden, so okay, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und das brauchst du eigentlich, das sollte man schon bei jeder Business-Idee irgendwie konkretisieren. Denn wenn ich jetzt beispielsweise in der Nähe von einem Vergnügungspark oder so eine Wohnung habe, dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Wohnung so einzurichten, dass ich da Familien hoste. Wenn ich Familien hoste, dann brauche ich natürlich eine andere Einrichtung und vielleicht, keine Ahnung, ein Babyzustellbett oder was auch immer, um dann eben diese Zielgruppe eben anzusprechen. Oder möchte ich zum Beispiel nur Businessreisende ansprechen, dann sieht das natürlich anders aus. Dann soll ich vielleicht mindestens irgendwie ein Bügelbrett und ein Bügeleisen haben, dass die Leute ihr Hemd bügeln können und sonst was alles. Ne? Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich dadurch, dass ich eben selber nomadisch bin und sonst halt primär so Kurzaufenthalte bisher in Airbnbs gemacht habe, dass das eben auch die Leute sind, die ich anspreche, also quasi auch Businessreisende, aber eben auch Nomaden. Und das Ding ist halt, dass in der Regel die meisten Airbnbs einfach sehr, sehr zweckmäßig eingerichtet sind. Und mein Ansatz, um auf Airbnb herauszustechen, also es gibt verschiedene Dinge, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, aber ist zumindest schon mal von der Optik her, das läuft ja genau wie auf Amazon. Du siehst als erstes ein Bild und einen Titel. Und da muss der Kunde halt schon getriggert werden, um eben auch drauf zu klicken und dann im Listing überzeugt zu werden. Und da habe ich mich zum Beispiel bedient an so ganz banalen, günstigen Dingen, die hinterher für den Gast den Unterschied machen. Beispielsweise, ich habe jetzt in der Wohnung dann einen großen Smart-TV stehen, wo ich dann halt Netflix installiere und das hat dann halt sonst irgendwie kaum jemand und plötzlich sehen die Leute dann halt, okay, das Apartment oder das Apartment und dann nehme ich natürlich lieber das irgendwie mit Netflix, weil ich da, nachdem ich den ganzen Tag irgendwie durch die Stadt gelatscht bin, abends nochmal entspannt auf der Couch irgendeine Serie gucken kann oder sowas. Oder dass ich zum Beispiel so eine vernünftige Siebträger-Kaffeemaschine gekauft habe, sodass die Leute wissen, ich kann mir jetzt morgens irgendwie einen gescheiten Kaffee machen und dergleichen. Oder dass man eben auch Sonderservices quasi anbietet. Ne? Dass man sagt, ich setze mich im Vorfeld, bevor ich das jetzt vermiete, damit auseinander, wie ich zum Beispiel Airport-Pickup aus der Distanz quasi organisieren kann. Ne? Oder ich hole dann eben auch Leute rein, die das Ganze eben managen. Kommen wir später zu. So dass die Leute halt wirklich eine 1A-Gasterfahrung haben. Was natürlich auch in positiven Bewertungen und dementsprechend auch schnell in dem sogenannten Superhost-Status resultiert.
Weißt du genau, wie man da reinkommt oder ist das ein Mysterium?
Nee, das ist relativ simpel. Du musst pro Kalenderjahr mindestens 10 Stays haben. Von denen du, also es gibt verschiedene Prozentsätze für Bewertungen, die abgegeben werden müssen, basierend auf der Anzahl an Stays, die du hast, und eine Commitment Rate, dass du zum Beispiel keine Stays jetzt irgendwie gecancelt, keine Buchungen gecancelt hast und dergleichen. Und die meisten Leute brauchen dafür halt etwa, ja, so 6 Monate im Schnitt, um Superhost zu werden. Und ich habe das Ganze halt in 5 Wochen geschafft. Und dann wird das Ganze natürlich von Airbnb noch stark begünstigt, ne? Dass du quasi als Superhost, du hast dann so ein kleines Badge und bist dann quasi, ja, eben sowas wie eine Premium-Adresse, könnte man so sagen. Und das sehen die Leute halt in den Suchergebnissen schon und dadurch konvertiert dein Listing natürlich auch viel besser.
Ja, und manchmal sind es die banalen Dinge, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, als Host, aber für mich zum Beispiel als Nomad ist immer wichtig, viele Plugs zu haben, Verlängerungskabel, Steckdosenadapter, gutes Wi-Fi und all diese Sachen. Ich glaube, das sind manchmal so diese kleinen Stellschrauben, wenn man die dreht, dann das macht genau den Unterschied für die Buchung dann für dich, ne?
Absolut, absolut. Und ich habe eben einige automatisierte Tools in Benutzung, die zum Beispiel so die Zustellung, sag ich mal, der Wi-Fi-Zugangsdaten und all das eben völlig automatisiert machen, habe aber zum Beispiel auch so Aufsteller im Apartment stehen, wo dann zum Beispiel nochmal sowas steht, so wie please take your shoes off and treat this apartment respectfully oder wie die Kaffeemaschine funktioniert oder wie die halt auf Netflix kommen, ne? Weil ich habe so eine Apple-TV-Box daneben, dass sie sogar noch mehr schauen können und sowas oder eben Wi-Fi-Passwort und ein paar andere Geschichten, dass die Leute da halt eben auch informiert sind. Und ein ganz cooler Hack, dadurch, dass es eben so Automated Messaging Tools gibt, war, dass ich halt, während ich im Apartment bin, ein Video von mir selbst gemacht habe, während ich da halt da stehe, die Leute willkommen heiße, denen alles erkläre, ne, wie alles funktioniert, wo die was finden und sowas. Und das dann quasi als Link in einer der ersten Nachrichten, die gekommen ist, dass sie noch vor der Ankunft sich einen Eindruck auch machen können vom Apartment und dergleichen.
Voll cool. Und das Geile ist ja auch, das machst du wahrscheinlich, wenn je mehr du in Kommunikation mit den Leuten gehst, das war bei uns auch ein absoluter Gamechanger, dass wir immer ganz viel mit Feedback-Forms arbeiten und ganz oft gehe ich in Gespräche auf unseren Events mit den Leuten und schreibe die auch privat über Facebook an, wie jetzt die Experience auf dem Camp gewesen ist oder bei der Jobbörse. Egal wo, fragen wir immer wieder nach Feedback und dadurch kannst du dein Produkt ja immer besser machen.
Exakt, exakt. Und dafür ist natürlich diese Review-Funktion auf Airbnb grundsätzlich großartig und es ist eben ganz anders als bei Amazon beispielsweise. Die Leute sind dann, wenn die wirklich durch diese Event-getriggerten Automatismen, also diese Mails quasi, also beispielsweise, wenn jemand eine Buchungsanfrage stellt, nur eine Anfrage, kriegen die von mir in unter einer Minute eine Antwort. Wenn die buchen, kriegen die eine Antwort. Wenn die gerade angekommen sind, am Folgemorgen kriegen die eine Nachricht. Und dann halt nochmal so eine Erinnerung an die Checkout-Zeit und dass sie halt eine Review auch hinterlassen und sowas. Die Leute wissen ja, und auch die meisten Airbnb-Hosts wissen nicht, was es mittlerweile für ein Ökosystem um diese, also an Tools und Dienstleistungen um diese Plattform herum überhaupt gibt. Und so denkt natürlich der Gast, der natürlich noch viel weniger Ahnung davon hat, was es da draußen gibt, dass man halt ein sehr, sehr engagierter Host ist. Also ich meine, bin ich auch, ne? Aber dass die Leute halt trotzdem ja nicht wissen, dass das automatisiert ist und dementsprechend einfach denken, wow, der Typ, der war total aufmerksam. Natürlich hinterlasse ich da eine positive Bewertung.
Absolut. Und ich liebe Automatismen und Prozesse, weil es steht und fällt damit, wenn man sein Business skalieren will. Und wenn du jetzt ganz klar sagst, das ist ein Business für mich, dann muss ein Business ja am Ende des Tages scalable sein, gerade als digitaler Nomade oder als unabhängiger Unternehmer.
Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch noch ganz andere Sachen. Beispielsweise gibt es natürlich auch so Faktoren wie Saisonalität, ne? Oder dass man vielleicht in einer Stadt lebt, wo regelmäßig irgendwelche Konferenzen oder so stattfinden. Ich meine, darauf basiert ja auch so diese Entstehungsgeschichte von Airbnb. Dass sie aus San Francisco kommen und die haben halt die erste Mail, die dokumentiert wurde zum Thema Airbnb, war quasi, dass der eine Gründer dem anderen, noch bevor die das quasi gegründet haben, die waren halt finanziell voll am Struggeln, das war am 22. September 2007, also gerade mal knapp über 10 Jahre her und da gab es halt irgendeine so eine Design- oder Kunstmesse in San Francisco und es gibt halt immer akuten Unterkunftmangel in San Francisco, weil die Preise eben auch brutal hoch sind. Und dann hat der eine dem anderen halt geschrieben, hey, ich habe eine Idee, wie wir ein paar Dollar verdienen können. Lass uns mal irgendwie ein paar Luftmatratzen besorgen und sowas und den Leuten dann halt da Obdach geben. Ja, und so ist dann quasi die Domain airmattressbedandbreakfast.com gestartet. Und daraus wurde dann halt hinterher Airbnb.
Und cool, dass du das auch nochmal aufgelöst hast. Ich glaube, das fragen sich mega viele Leute, wofür Airbnb steht. Das habe ich irgendwann dann auch mal gegoogelt und bin auf diese super inspirierenden Founder-Stories gekommen. Ja. Das sind ja auch echt coole Typen, ja, die es zusammen gestartet haben.
Super sympathische Dudes auch. Und ja, basierend auf diesem Thema, dass man eben auch regelmäßig eventuell, je nachdem, wo man die Bude hat oder wo man eine Bude aufmacht, natürlich basierend auf Events, es da auch eine gewisse Saisonalität oder eine Preisschwankung gibt, gibt es dafür eben auch Tools und Apps, die quasi die Entwicklung der Hotelpreise im Blick haben und dementsprechend deinen Airbnb-Kalender, also die Preise pro Nacht eben auch anpassen, weil wenn du sowas nicht machen würdest, kannst du halt schnell aufs Jahr gesehen mal ein paar tausend Euro auf dem Tisch liegen lassen.
Absolut. Die haben ja auch diese automatischen Preisanpassungen. Würdest du das empfehlen oder würdest du immer selber deine Preise justieren?
Nee, ich würde ein externes Tool nehmen, weil Airbnb natürlich schon irgendwie darauf abzielt, dass die Preise idealerweise recht gering sind, weil dann natürlich die Gäste irgendwie auch in der Regel schneller buchen oder mehr Buchungen grundsätzlich zustande kommen. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, weil ich eben viele andere Faktoren berücksichtigt habe. Aber die Leute, die es halt eher laienhaft machen, die werden natürlich eher gebucht, wenn sie eben im Preis runtergehen. Und dementsprechend ist halt der automatische Preis, also die automatische Preisanpassung von Airbnb selbst in der Regel einfach zu gering.
Kennst du auch diese Cornflakes-Verpackung-Story von den Foundern, von Brian Chesky und Co.?
Nein, die kenn ich nicht.
Ja, die kriege ich jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber die waren ja mega broke und haben dann angefangen, die Luftmatratzen zu vermieten. Und ich glaube, ein anderes Ding war, da war Wahlkampf in den USA und die haben irgendwelche Obama-Cornflakes-Verpackungen designt, also völlig fernab von dem eigentlichen Business, was dann geworden ist. Aber das ist dann irgendwie auch voll durch die Decke gegangen und auf einmal waren sie dann in diesem Packaging-Business kurz drin.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Also Ja, also super, super inspirierend, auch nochmal so in terms of, dass man immer in alle Richtungen gucken sollte. Und gerade wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kommen dir vielleicht irgendwann echt die besten Ideen.
Ja, und da gilt es eben auch wieder einfach machen, ne?
Kurzer Hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigten Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Ja, einfach machen so und nicht, ja, ganz viele Leute verlieren sich ja dann auch in Liebhaberei, so mit der eigenen Idee, weil du selber bist ja so der größte Liebhaber von dem, was du tust und im allerschlimmsten Fall bist du dann auch nicht kritikfähig und nimmst Kritik persönlich, das muss man auch erstmal lernen, so es geht nicht um dich, es geht so um dein Produkt oder um deinen Service, um dann wirklich völlig unemotional auch entscheiden zu können, lasse ich das jetzt sein oder ja, nicht.
Das Ding war halt, ich hatte halt auch nur die Idee im Kopf. Und ich saß dann halt in Bocas del Toro in Panama, abends mit ein paar Kumpels zusammen, hier Lars Müller und so war auch dabei. Und dann habe ich halt diese Idee mit denen gesponnen und sagte, hey, ich hätte voll Bock, das und das so und so aufzuziehen. Und als ich dann nach Thailand bin, habe ich halt wirklich am zweiten Tag nach meiner Ankunft in Thailand, ich habe halt im Vorfeld schon viel recherchiert, ich war voll Feuer und Flamme für das Thema. Und am zweiten Tag habe ich halt einen Mietvertrag unterschrieben und bin dann mit dem Roller irgendwie so 2,5 Wochen durch die Gegend gefahren und habe halt selber geschaut, so ein bisschen so Möbel-Scouting, ne, durch verschiedene Möbelhäuser, verschiedene so Handcraft. Und habe dann eben so ein bisschen gescoutet, so was ich da in die Wohnung packen möchte, Preise aufgeschrieben, ein bisschen kalkuliert und dann halt nach 2 Wochen den ganzen Kram bestellt, also Lieferung und sowas ist dann eben auch alles ziemlich günstig. Und von der Unterschrift auf den Mietvertrag bis zu meinen ersten Gästen waren es halt gerade mal 3 Wochen. Also man kann sowas extrem schnell auf die Straße bringen. Aber ich muss dazu sagen, in dem Fall, ich habe eben auch bewusst ein Apartment gemietet, das zumindest schon grundrenoviert war. Also ich musste da jetzt nicht selber noch renovieren. Ne? Dementsprechend war das eine gute Voraussetzung. Aber das schließt das Ganze ja nicht aus. Also grundsätzlich, wenn eine Bude noch nicht renoviert ist, kann man da sicherlich auch hinterher eine größere Marge rausziehen, wenn man sowas selber übernimmt.
Ja, super spannend. Was hast du denn konkret jetzt in deiner Flagship-Airbnb-Wohnung alles verändert und reingestellt an Mobiliar und an Setup?
Also eine Küchenzeile war schon drin, aber ich habe zum Beispiel bewusst gesagt, okay, ich kaufe jetzt eine Schlafcouch, aber eine stylische, die eben auch aussieht wie eine normale Couch, weil das ist natürlich auch ein extra Schlafplatz, den man dann wiederum auch für mehr, also dass man die Wohnung dann eben auch pro Nacht wiederum für mehr vermieten kann. Dann habe ich halt einen großen Kühlschrank gekauft, dann habe ich also so einen schönen Edelstahl-Kühlschrank, Fernseher, Couchtisch, Teppiche, Kissen, ne, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen Form annimmt. Ein Bettgestell war schon drin. Und es war, wie gesagt, frisch renoviert. Ich habe viele Pflanzen gekauft und sowas dabei. Gerade so in Thailand oder in Asien, auch in Lateinamerika, irgendwie haben die Leute fast alle nur diese Plastikpflanzen. Und man sieht das einfach doch. Und ich denke mir, wenn sowieso eine Putzfrau regelmäßig reingeht, dann kann die für mich auch die echten Pflanzen gießen. Ne? Also solche Sachen finde ich einfach wichtig, dass man sich da eben auch wirklich wohlfühlt. Dann wie gesagt, Kaffeemaschine, Geschirr, Besteck, so abtrocknete Tücher für die Küche, Schwämme und sowas. Also ich habe quasi so eine kleine Kiste unterhalb des Waschbeckens, wo dann halt zum Austausch immer verschiedene Lappen und Spüli und sonst was alles drin sind. Und die Putzfrau kriegt halt von mir eben auch dann halt per PayPal auch Geld gesendet, dass sie eben diese Sachen auch immer nachbestückt und all sowas.
Ja. Was ich letztens ganz smart fand, als wir, ich glaube in KL war das, aber das ist auch wieder ein typisches Beispiel, da waren wir erst in einer Katastrophenwohnung, weil oftmals täuschen ja auch die Bilder, sind dann aber über Nacht ausgezogen, weil es ging gar nicht und waren dann aber in einer richtig geilen Airbnb-Wohnung und die hatte zum Beispiel auch Deals klar gemacht mit so Local Restaurants unten und Bars, wo du mal 10% und da 20% bekommen hast und so, das hattest du auch noch nicht gesehen.
Ja, das ist super cool, also wie gesagt, so Upselling oder einfach besonderer Service am Gast ist eben etwas, das enorm gut ankommt und sich dann in den Bewertungen niederschlägt und da hat man eben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise auch so Customized Guestbooks, wo die Leute quasi einen Link bekommen und dann können die auf ihrem Smartphone so ihr eigenes Guestbook haben, wo dann beispielsweise verschiedene Reiter drin sind, sowas wie Ankunft, Abreise, wo dann halt zum Beispiel steht, so wo genau die Bude ist, wie läuft das mit der Schlüsselübergabe, welche Check-In-Zeiten, Restaurant-Empfehlungen, Event-Empfehlungen, sonst was alles, dass sie quasi sogar digital ihr eigenes, und die Leute kennen das ja in der Regel nicht. Die denken, wow, was für ein Service. Ne? Und das gibt's eben alles toolbasiert.
Und Next Step wäre wahrscheinlich dann noch personalisiert, so dass sie wissen, okay, der Meurer, der ist vegan unterwegs, liebt Sport und ist digitaler Nomade, dass du dann entsprechend so ein anderes Guestbook kriegst als jemand, der businessmäßig gerade für ein Corporate
rumreist. Ja, sowas in der Richtung hatten wir tatsächlich damals in der Hotellerie. Ich habe ja in Düsseldorf gelernt, im Intercontinental Hotel. Und da haben wir halt tatsächlich immer so Gästeprofile gehabt und so. Für Airbnb lässt sich das jetzt bisher noch nicht so abbilden, aber ich denke, mit ein bisschen Hirnschmalz kann man sich ja auch selber was in der Richtung überlegen. Und ich lese halt trotzdem auch immer die, also auch wenn die Nachrichten automated sind, es kommen ja trotzdem Nachrichten durch. Und wenn ich sehe, dass die Nachricht noch nicht beantwortet worden ist, dann ist es wahrscheinlich eine, wofür ich kein Template angelegt habe. Und jetzt hat sich halt letztens ein Pärchen, die waren halt zum Honeymoon da, die haben da halt ihren Honeymoon gefeiert. Und direkt neben dem Gebäude, in dem das Apartment ist, ist halt so eine kleine Patisserie. Und dann habe ich dort halt einen kleinen Kuchen bestellt und habe da halt draufschreiben lassen, so mit Glasur quasi, Happy Honeymoon. Und das ist halt ein Service Apartment, wo es dann halt irgendwie einen Pförtner gibt, und habe den halt gebeten, das hoch aufs Zimmer zu bringen. Und die haben sich halt so dermaßen gefreut. Einfach so kleine Aufmerksamkeiten, ne? Und das ist ja nichts, was du jetzt auf täglicher Basis machst.
Voll geil. Was für Storno-Einstellungen würdest du empfehlen für deine Airbnb-Listings?
Also ich habe die streng eingestellt. Man kann das Ganze natürlich auch moderat machen, aber ich möchte einfach vermeiden, dass ich jetzt, also ich habe schon einen relativ hohen Preis pro Nacht für Chiang Mai, würde ich sagen, und ich möchte einfach die Storno-Rate so gering wie möglich halten. Und zum Strich, wenn Leute committed sind, dann haben die auch kein Problem mit strengen Storno-Bestimmungen. Das kann man aber natürlich so halten, wie man möchte. Ich glaube, ich habe persönlich jetzt den ersten Monat das Ganze auf moderat gehabt, habe aber selber keine Änderung in den Buchungszahlen vermerken können, seitdem ich es auf streng eingestellt habe.
Okay, cool. Wie ist das mit den Versteuerungen von Mieteinnahmen, wenn du das als Business betreibst?
Ja. Also grundsätzlich ist es natürlich ein Business, das man mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt, und dementsprechend sind natürlich auch Steuern fällig. Jetzt hängt es natürlich ganz davon ab, wo man das Ganze selber macht. Ich habe jetzt eben eine Partnerin in Thailand, und es ist eben nicht immer einfach, jetzt in Thailand zu gründen, aber es gibt eben auch Services, die quasi als Schirmfirmen das Ganze für einen abwickeln, ne? Dass die dann quasi einen Share bekommen und das Ganze läuft dann über die. Und das, was eben hinterher an Profit übrig bleibt, das wird ja dann eben ausgeschüttet. In Chiang Mai zum Beispiel gibt es diese Firma Chiang Mai Buddy, und die machen zum Beispiel auch so Visa-Geschichten für einen, dass man irgendwie über die ein Arbeitsvisum bekommen kann oder einen bei der Firmengründung unterstützen und dergleichen. Aber die Bestimmungen sind halt pro Land unterschiedlich. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass man das Ganze in der Steuererklärung angeben muss. Und dementsprechend muss man sich einfach mit den einzelnen Ländern spezifisch eben auseinandersetzen. Und auf der Airbnb-Plattform selbst gibt es eben auch so eine Sektion, wo man halt die Bestimmungen der einzelnen Länder eben auch einsehen kann. Ich habe jetzt eben gestern, also ich gucke mir gleich hier auch Immobilien an und habe da auch eine Übersichtsseite zu den Bestimmungen für Indonesien und Bali eben gefunden, wo man sich komplett einlesen kann, welche Lizenzen braucht man dafür, wie bekommt man die und dergleichen. Ne? Also grundsätzlich, ich betreibe das eben international. Aber ich möchte halt jetzt nicht derjenige sein, der jetzt irgendwelchen Rechtsadvice gibt, weil sonst müsste ich so ein bisschen wie Christoph Heuermann so irgendwie all das Steuersystem der Welt auf dem Schirm haben. Ne? Und da bin ich definitiv nicht der Richtige für. Deshalb, da muss man sich natürlich individuell nochmal damit auseinandersetzen, wie die Sachlage in den jeweiligen Ländern ist. Und kann das Ganze beispielsweise, also es gibt eine ziemlich geile Funktion auf Airbnb auch, dass man eben so Co-Hosts anlegen kann. Und man kann da natürlich auch, also quasi, entweder du hast vielleicht einen Kumpel, mit dem du das zusammen machen möchtest, der vielleicht auch vor Ort ist, der die Leute willkommen heißt oder sonst was. Also das ist eigentlich die grundsätzliche Idee dahinter, ne? Dass man sich da nicht irgendwie vierteilen muss und beispielsweise eben auch andere Leute dann Zugang zum Messaging und zu dem Listing haben. Es gibt allerdings auch von Airbnb quasi so eine Art Co-Host-Marktplatz, ja, wo andere Hosts, die eben verifiziert sind. Und darum geht es ja auch, wenn du in einem neuen Land bist, dann willst du natürlich auch Leute haben, denen du vertrauen kannst, die verifiziert sind, die sind da halt komplett mit ID und so eben verifiziert und sind selber eben Hosts, wissen dementsprechend auch, worauf es ankommt. Und da kann man auf Verhandlungsbasis diese eben als Co-Hosts fürs eigene Listing ansetzen und den dann halt per Einstellung im Backend einen ausgehandelten prozentualen Anteil beispielsweise dafür geben, dass sie entweder kleinere Aufgaben übernehmen oder das im Zweifelsfall auch, also dein Listing zum Beispiel über sich laufen lassen, mhm, und dass er auch eben über deren Firma läuft. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
Wow, super smart. Das wusste ich zum Beispiel auch alles nicht. Und auch sehr attraktiv, dass der Share dann automatisch schon ausgeschüttet wird und du gar nicht mehr mit ihnen dann verrechnen
genau,
musst.
Genau, das funktioniert.
Ein bisschen wie bei Digistore kann man auch genau, so Joint Ventures anlegen, haben wir auch so ein paar. Und der kriegt dann direkt seine Ausschüttung von Digistore und wir müssen uns dann gar nicht mehr gegenseitig Rechnung stellen.
Ja, genau, gleiches Prinzip.
Richtig cool, richtig cool. Ich glaube, es kommt schon raus, es gibt super ein krasses Mikrosystem um das ganze Airbnb, um die Airbnb-Plattform herum, die ganzen Services für Vermieter, hast du gerade schon angesprochen. Was gibt's da zum Beispiel alles? So irgendwie Locker oder Key-Service, Put-Service, das gibt's da noch alles?
Genau, also wenn es jetzt zum Beispiel um die Schlüsselübergabe geht, das ist natürlich auch was ganz, ganz Essentielles. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also entweder, wie gesagt, man hat einen Co-Host, der das alles regelt oder einen Bekannten oder dergleichen. Was eben auch sehr gut funktioniert, sind sogenannte Smart Locks. Und da gibt es verschiedenste Unterscheidungen. Also Smart Locks sind quasi wie so kleine Mini-Safes. Ja, die haben dann halt einen Zahlencode drauf. Und da kann man dann halt den Schlüssel reintun, sodass jeder unabhängig der Zeit, wann sie ankommen, den Schlüssel selbst rausholen können und man nicht vor Ort sein muss. Und das ist zum Beispiel auch eine Voraussetzung, wenn man auch Business-Host sein möchte. Ja, also man wird zum Beispiel bei Airbnb auch besser gerankt, wenn man eben Business-Gäste beherbergen kann. Und da ist das dann eben obligatorisch, dass man den sogenannten Self-Check-In machen kann. Also dementsprechend unabhängig davon, ob du gerade da bist und unabhängig der Uhrzeit. Und diese Smart-Locks sind in der Regel halt so physische Locks, also die alten, wo man dann halt einmal so einen Code, genau wie bei so einem TSA-Lock für einen Rucksack oder für einen Koffer oder sowas, diesen Code eingibt. Das Problem dabei ist natürlich, dass jemand vor Ort sein sollte, um permanent diesen Code auch wieder abzuändern, für den Fall, dass irgendjemand da mal so ein bisschen ein Auge drauf hat. Was geben die Leute dann immer so für einen Code ein? Oder die Gäste von vorher vielleicht irgendwie wieder reinmarschieren oder sonst was. Und mittlerweile gibt's da eben auch so elektronische Smart-Locks, die übers Internet dann halt die Codes nach jedem Check-in wieder automatisch abändern. Und die man dann halt auch per Automated Message dann den neuen Gästen zukommen lassen kann. Das ist zum Beispiel auch ein Service. Oder was in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist. Okay. Du kennst ja dieses Prinzip, dass ganz, ganz viele Kioskbesitzer zum Beispiel so eine Lizenz für Hermes oder sowas haben, ne? So Paketshop. Und es gibt da eine Firma, ein Startup auch aus, ich glaube, die sind auch aus Berlin, die heißen Hotspot. Ja. Hotspots, das ist quasi auch eine Lizenz für Kioskbesitzer oder generell für kleine Stores. Und da kann ich jetzt da hingehen und eigentlich so ziemlich alles x-beliebige hinterlegen, in dem Fall eben auch einen Schlüssel, und bekomme dann halt so einen Transaktionscode. Diesen Code kann ich den zukünftigen Gästen mitteilen. Die sehen dann halt in der App oder beziehungsweise per Google Maps Link sehen die genau, wo das Kiosk ist. Und in größeren Städten, Berlin, München, Düsseldorf, Köln etc., sind die halt mittlerweile sehr, sehr verbreitet und expandieren auch international in Europa auch schon ganz, ganz groß. Und da hat man in der Regel in Großstädten zum Beispiel immer irgendwo einen Hotspot in mehr oder minder unmittelbarer Nähe. Und dann können die Leute da eben auch hingehen und dort den Schlüssel abgeben und auch wieder hinterlegen. Also da gibt es verschiedenste Methoden.
Voll geil. Das haben wir actually in Berlin gehabt, die letzten 2 Jahre, als wir dann in unsere Butze am Rosa-Luxemburg-Platz eingezogen sind, hat der Vermieter das über Hotspot in dem kleinen Kiosk hinterlegt und funktioniert richtig, richtig gut. Oder wie zum Beispiel in Mallorca gibt es ein geiles Coworking-Space, Bed and Desk. Und der Matthias, der Owner, der hat das dann über eine App gelöst, wo er dich freischalten kann, dass du Zugang zu dem Space kriegst, Zugang zu den Wohnungen oben und das dann auch quasi remote immer wieder steuern kann, wer gerade gebucht hat und wer nicht.
Ja. Ja, super spannend. Also was da generell sich, wie gesagt, für ein Ökosystem drumherum bildet, ist echt der Wahnsinn.
Ja, richtig geil. Bei dem Airbnb-Partnerprogramm bist du wahrscheinlich auch aktiv und für uns funktioniert das auch richtig gut, weil es ist natürlich echt convenient, wenn du da quasi so Credit-Guthaben aufbaust. Das wird dir, glaube ich, nicht ausbezahlt, aber du kannst es dann quasi abwohnen, also verbrauchen.
Ja.
Muss man da auf ein paar Sachen achten, weil einmal wurde uns das Partnerprogramm, glaube ich, zugemacht, weil die Regularien sind da so ein bisschen schwammig, dass man es nicht auf Blogs veröffentlichen darf und dann siehst du es aber trotzdem immer wieder in der Description bei den ganzen großen YouTubern. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen oder so Feedback zu?
Ich bin zwar registriert, aber ich habe den Link ehrlich gesagt nirgendwo publik gemacht, deshalb habe ich auch in der Hinsicht jetzt noch nicht sonderlich viel Credit gesammelt oder dergleichen. Da kann ich nichts viel zu sagen.
Ich habe nur gesehen, dass sie es jetzt auch gecapped haben auf einem bestimmten Betrag. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über jemanden, der war so ein smarter SEO und hat dann irgendwie seine Artikel richtig, richtig gut zum Ranking gemacht und er konnte das ganze Jahr in Airbnbs wohnen.
Ja, ich denke halt gerade jetzt so in unserer Szene, wenn wir jetzt einen Airbnb-Link raushauen, das gilt ja auch immer nur für den allerersten Stay dieser Person und irgendwie habe ich das Gefühl, jeder in meinem Umfeld ist sowieso schon bei Airbnb, also zumindest als Gast und dementsprechend ist dann halt da auch, glaube ich, jetzt nicht so viel zu holen. Wenn man das jetzt irgendwie macht, so für eine komplett neue Zielgruppe, die noch komplett neu in dem Bereich ist, dann funktioniert das sicherlich besser.
Cool. Aber ja, das Interessante daran finde ich, dass so die Zugangsbarrieren relativ gering sind. Ähnlich wie dein erstes Riesenkonzept oder dein erstes Projekt mit Amazon FBA, wo die Leute daran geführt hast, ist Airbnb ja vielen schon vertraut. Und ich glaube, man kann sich dann auch schnell vorstellen, wie das funktionieren könnte. Und deshalb overthinkt man vielleicht gar nicht so das Ding, wenn man dann so die Confidence hat oder die Guidance, die Anleitung vielleicht von dir, dass man sagt, okay, ich versuche das jetzt mal, ich gehe da rein.
Ich denke, dass das, was viele Leute halt grundsätzlich vielleicht an dem Thema zu Beginn abschreckt, also wie gesagt, ich habe halt 3 Wochen nach Unterzeichnung des Mietvertrags die ersten Gäste gehabt, ne? Es ist halt wirklich etwas, das man overthinken kann und ich denke, warum man das macht, ist einfach, weil Immobilien normalerweise ein sehr klassisches, konventionelles Business ist, das in der Regel eben ortsabhängig und auch kapitalintensiv ist. Die meisten Fragen, also ich habe jetzt eben auch ein bisschen Consulting gemacht in den letzten Wochen, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich das Thema droppe, sind die Leute irgendwie total fasziniert davon und wollen mehr davon hören, weil du dir halt wirklich ein internationales Immobilienbusiness aufbauen kannst, ohne selber Immobilien besitzen zu müssen. Ne? Und das ist eben das Krasse daran, weil normalerweise denken Leute, okay, ich habe jetzt hier, sagen wir, 100.000 Euro unterm Kopfkissen liegen, ne? Kaufe ich mir jetzt eine Wohnung als Anlage. Und das Ding ist halt, bis sich das gerechnet hat, bis du wieder Break-Even bist, durch zum Beispiel Airbnb-Einnahmen, da vergeht natürlich verdammt viel Zeit und du bist eben gebunden örtlich an diesen Ort mit dieser Bude. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 100.000 Euro nehmen würde, mal abgesehen davon, dass man die definitiv nicht braucht, um mit Airbnb zu starten, ist es so, dass du halt direkt irgendwie so eine Palette an Airbnbs aufbauen kannst, die dir eben direkt einen Cashflow generieren, so dass dass du davon eben auch verdammt schnell leben kannst, statt einfach dein Kapital komplett zu binden an einen Ort. Und das Ding ist eben auch, dass gerade mit dem Aspekt, dass ich viel reise, ich möchte natürlich auch flexibel und ortsunabhängig bleiben. Und dadurch, dass ich jetzt eben nur so long-term für ein Jahr miete, bleibe ich da eben auch flexibel in der Hinsicht, dass ich vielleicht sage, okay, jetzt in dem und dem Ort war ich irgendwie gar nicht mehr und irgendwie geht da der Tourismus vielleicht ein bisschen runter, kann ja auch sein, ne? Dass ich da einfach nicht mehr so Lust drauf habe und habe da nicht diesen Klotz am Bein. Ne, deshalb ist es eigentlich ein unglaublich simpel aufzusetzendes Businessmodell.
Richtig geil. Wo kann man mehr über das ganze Thema erfahren? Thema Airbnb-Hosting, du bist ja jetzt offensichtlich absoluter Experte in dem Topic. Bietest du irgendwas dazu an?
Ich habe im deutschsprachigen Raum nicht wirklich viel dazu gefunden, aber mich eben jetzt so intensiv, also auch auf der Nomad Cruise war ein Typ, der ist in Amerika ganz, ganz groß macht, aber eben nur auf Amerika bezogen. Und dadurch, dass ich jetzt so oft darüber gesprochen habe in letzter Zeit und viele Fragen kamen, habe ich jetzt Ende April, ich glaube am 26., lass mich nicht lügen, ich schicke dir später einen Link, habe ich ein kostenloses Webinar, wo ich ein bisschen tiefer in die ganze Materie eben einbringe, um den Leuten halt auch so aus dem Backend-Bereich und so ein bisschen was zu zeigen, dass die Leute sich das irgendwie ein bisschen besser durch die Visualisierung dann vorstellen können, weil es vielleicht auch als Audio so ein bisschen, keine Ahnung, zu schön klingt, um wahr zu sein oder sowas. Deshalb können die Leute da mit mir gemeinsam da mal reinschauen.
Ja, voll geil. Das ist immer total cool, wenn du so Real-Life-Beispiele, das machen wir manchmal auf den Camps, dass wir dann unsere Backends sharen von den verschiedenen Affiliate-Portalen oder so, dass wir dann auch mal konkret sehen, was sind da für Zahlen, wie ist das aufgebaut, wo sind die Links gesetzt. Ja. Richtig geil, dass du da ein Webinar anbietest. Hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe auch alles andere mitgeschrieben. Auch dein Link zu Office Flucht, dein Instagram-Channel ist richtig inspirierend. Kann man dich auch irgendwo live treffen in Deutschland demnächst?
Ja, klar. Ich moderiere doch die DNX im Mai.
Darauf wollte ich hinaus. Nicht nur das. Du bist nicht nur der Presenter von dem Event, wo übrigens jetzt bald der Early Bird ausläuft und wir schon über 1.000 Teilnehmer haben. Also jeder, wer noch nicht das Ticket hat, auf jeden Fall schnell sein. Es wird der Mega-Hammer. Du wirst auch einen Workshop genau zu dem Thema auf der DNX
geben. Exakt, am Sonntag gebe ich noch einen Workshop dazu, genau richtig. Habe ich gerade selber total ausgeblendet.
Ja, voll geil. Basti, ich freue mich echt, dass wir befreundet sind. Ich freue mich, dass du immer wieder neue inspirierende Ideen hast.
Ebenso.
Ich freue mich, bin super gespannt.
Ebenso.
Bin super gespannt, was bei dir bei Airbnb jetzt abgeht.
Ja, wir quatschen auf jeden Fall in Berlin nochmal ausgiebig darüber und bin auch auf jeden Fall auch total gewillt da in Hinsicht so auf, also in Zukunft auf Joint-Venture-Geschichten und so ein bisschen mehr einzugehen und möchte das Ding eben auch wirklich richtig skalieren. Und also wenn Leute grundsätzlich Interesse an dem Modell haben und mich da ein bisschen mehr ausquetschen wollen, schreibt mir gerne eine Mail an bastian@officeflucht.de und ich schreibe so schnell wie möglich zurück.
Und auch in Berlin darf man dich ansprechen, oder? Ja, auch wenn du eine krasse Erscheinung bist mit deiner Größe und deinen Tattoos. Ich kann jedem sagen, ganz lieber Kerl, super geil.
Ja, natürlich, Mann. Bitte, quatsch mich an, quetsch mich aus, ich freue mich drauf.
Wow, ich freue mich auch. Danke, lieber Basti, danke für deine Zeit. Und wir hauen alles in die Shownotes. Schick mir den Link zu deinem kostenlosen Airbnb-Webinar, den haue ich direkt als allererstes in die Shownotes. Sind bestimmt super viele Leute jetzt dran interessiert.
Yes, mach ich.
Und wir sehen uns dann in Berlin.
Danke dir, Markus, Mann. Halt dich senkrecht.
Mach ich. Reinhauen. Danke, Basti. Ciao. Hey, du.
Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DMX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DMX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX Main Event, auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein Abrechnen versuchen, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DMX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa-Run, morgen geht es wieder zurück nach Thailand und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.